Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht des blauen Sofas.
Julia Ebner forscht über Online-Extremismus am Londoner Institute for Strategic Dialogue. Und nach den Attentaten oder nach dem Attentat und den Morden in Halle kann man es gar nicht anders sagen. Sie hat mit Radikalisierungsmaschinen, für mich zumindest, das Buch der Stunde geschrieben. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa, Julia Ebner.
Dankeschön.
Frau Ebner, angenommen, ich säße jetzt vor Ihnen und hätte eine khakifarbene Hose an, ein gebügeltes, frisch gebügeltes weißes Hemd. Ich würde vielleicht einen Undercut-Haarschnitt haben, also so eine hippe Frisur, an der Seite kurz, oben lang darüber und würde ganz neue New Balance-Sneaker tragen. Was würden Sie denken?
Also grundsätzlich versuche ich natürlich nicht nur aufgrund von äußerlichem Erscheinen darauf zu schließen, dass jemand ein Extremist ist. Aber es gibt natürlich schon gewisse Trends und gewisse auch Fashion-Trends, die Extremisten mittlerweile angenommen haben, die nicht mehr den traditionellen Neonazi-Outfits ähneln, nicht mehr in Reiterstiefeln daherkommen, sondern tatsächlich teilweise sowas wie eher Nipster-Brands tragen, also Nazi-Hipster-Brands, wie wir sie bezeichnen, und dann teilweise zum Beispiel verdrehte Hakenkreuze, aber mit neuen Hippen, also eher hippen und trendy Mode kombinieren.
Weil ich frage das deshalb, weil gestern Holger Münch, der BKA-Chef, gesagt hat, dass wieder die rechtsextreme Bedrohung oder die vor allem rechtsterroristische Bedrohung zunimmt. Er sprach von mehreren Dutzenden Gefährdern in Deutschland. Und die Tagesschau hat Bilder darunter gelegt von dickbäuchigen Männern in Bermuda-Hosen mit martialischen, deutlich erkennbaren Nazi-Signes auf der Brust, kurzgeschorene Köpfe, den Hitlergruß zeigend. Das passt irgendwie nicht zu dem, was ich in Ihrem Buch gelesen habe.
Da würde ich Ihnen recht geben. Es ist eher so, dass man teilweise, die Rechtsextremisten, die ich zum Beispiel bei Protestmärschen getroffen habe, auch beim Neonazi-Rechtsrock-Festival in Ostritz, bei dem ich undercover war, dass die gar nicht mehr auffallend waren in ihrem äußeren Erscheinen, dass die genauso gut neben mir sitzen hätten können in der Straßenbahn und ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass die dann später zu einem Rechtsrock-Festival gehen.
Und was heißt das sozusagen für die Selbstdarstellung, die da gewählt wird? Das ist ja eine bewusste Wahl, so aufzutreten. Also Sie haben das in Amerika beschrieben, bei den Charlottesville-Aufmärschen, dass da auch die Botschaft rausgegeben wird. Ja. Seht gut aus, fallt nicht auf, seid smart. Alle hässlichen, dickbäuchigen, übergewichtigen sollen bitte zu Hause bleiben.
Ja, in diesem neuen Branding steckt eine ganz klare strategische Überlegung. Dadurch, dass Sie wirklich in den Mainstream vordringen wollen, machen Sie sich auch teilweise aus, was so die Richtlinien sind für die Optik, die Sie transportieren wollen nach außen. Und sehr oft sprechen sie sich da auch zum Beispiel in verschlüsselten Kanälen vor Protestmärschen ab, so wie auch bei Charlottesville. Gab es Wochen davor schon Diskussionen, wie sie am besten möglichst legitim, möglichst harmlos erscheinen nach außen hin und trotzdem aber auch hip und trendy und cool wahrgenommen werden. Das ist was, wo immer mehr auch Gedanken hineinfließen in, wie wollen wir uns als Bewegung sozusagen, also wo Rechtsextremisten sich diese Frage stellen, wie wollen wir uns als Bewegung auch in den Medien dargestellt sehen und was für einen Eindruck wollen wir bei der Öffentlichkeit bewirken.
Das ist tatsächlich ein Marketing, das in die Mitte der Gesellschaft drängt, oder?
Genau, ja. Ihr Ziel ist es ja auch eigentlich, eine Gegenkultur zu formen, die möglichst breitenwirksam ist. Und sie überlegen sich die unterschiedlichsten Elemente hier, einerseits Vokabular, aber und auch Insider, Witze und Referenzen, aber andererseits geht das auch mit einem gewissen hippen Kleidungsstil einher und der überhaupt nicht mehr vergleichbar ist mit dem, was wir traditionell von Neonazis erwarten würden.
Sie schreiben mir in Ihrem Buch, und deswegen reite ich so auf diesem Thema rum, dass der Rechtsextremismus heute das kulturelle Narrativ ändern wolle, weil die Neonazis oder die Rechtsextremen mittlerweile überzeugt sind, dass die Politik der Kultur nachgeordnet, nachgelagert ist. Was heißt denn das genau?
Sie glauben an die Breitbart-Doktrine, die Andrew Breitbart schon vor Jahren hat er gesagt, wir müssen Politik über die Kultur beeinflussen oder die Politik ist der Kultur nachgelagert. Das heißt, sehr viele der neuen rechten Netzwerke und auch der Alt-Right in den USA haben sich genau das zum Motto gemacht und versuchen jetzt über eben solche Subkulturen und unter anderem auch diese Netzkulturen, die sie aufbauen, versuchen so längerfristig die Gesellschaft zu verändern und dann auch im weiteren deren Verlauf, das Wahlverhalten und die Politik zu verändern. Aber das Ganze funktioniert relativ subtil eher über kulturelle Sozialisierungsprozesse und über ja, diese Subkulturelemente, die sie schaffen, um eine Gruppenzugehörigkeit herzustellen.
Welche Rolle spielt da Popkultur?
Popkultur spielt eine riesige Rolle. Sie haben sehr viele Elemente gekapert, von Hollywood über Videospiele, über Musik, wo sie Elemente verwenden, um zum Beispiel auch Extremisten, teilweise auch Terroristen zu glorifizieren. Also es kommt dann je nachdem auf die Gruppe an. Verwenden auch Vokabular aus zum Beispiel Hollywood-Filmen. Zum Beispiel das typische Beispiel ist ja immer der Begriff des Red-Pillings aus der Matrix, wo, ja, wenn man die Red-Pill schluckt, man plötzlich die wahre Welt sieht. Und das verwenden sie eigentlich als beschönigenden Begriff für Radikalisierung, nämlich das Näherbringen ihrer Ideologien, indem sie neuen Mitgliedern die Red Pill geben.
Dieses Red Pilling, Sie haben es angesprochen, stammt selbst aus einem popkulturellen Phänomen, nämlich Matrix, Film von 1999, der jetzt irgendwie da eine besondere Aktualität erfährt. Die treten aber auch nicht offen rassistisch aus. Wir erleben das auch in Deutschland bei den Identitären ganz stark, dass die so ein Konzept verfolgen von Ethnopluralismus. Also die wollen im Grunde genommen, dass jeder in seinem Kulturraum bleibt oder dorthin zurückgeht, auch in der zweiten und dritten Generation. Und da wird dann so eine Äußerung, die Alexander Gauland, ja, also Chef der AfD, vor 2 Jahren getan hat, nämlich dass er Aydan Özgüz nach Anatolien entsorgen wolle. Die Frau kommt aus Wilhelmshaven in Hamburg. Die bekommt dann aber noch eine echte Bedeutung, wenn man diesen ethnopluralistischen Hintergrund mitbedenkt.
Auf jeden Fall, Ethnopluralismus ist auch wieder ein Euphemismus eigentlich für Rassentrennung oder für Trennung nach Rassen, Ethnizität und Kultur, wo sie wollen, dass, die unterschiedlichen Kulturen oder Rassen getrennt voneinander leben. Und hier gibt es ganz viele Begriffe, die ganz gezielt so verwendet werden in den Kommunikationskampagnen, um auch dann zu einem politischen Mainstreaming zu führen und wo sie ganz gezielt sich auch anpassen an die unterschiedlichsten Zielgruppen, die sie erreichen wollen. Es gibt auch ganze Red-Pilling-Handbücher, die zum Beispiel die identitäre Bewegung oder auch und insgesamt die neue Rechte und auch die US-Alt-Right entworfen haben, wo sie Schritt für Schritt erklären, wie man am besten neue Mitglieder Schritt für Schritt red-pillt oder auch an die breite Öffentlichkeit
die
Ideologien kommuniziert, ja, aber in subtiler Art und Weise, genau.
Sie schreiben, dass wir derzeit Zeugen sind einer toxischen Paarung aus ideologischer Vergangenheitssehnsucht und technologischem Futurismus. Und das könne möglicherweise sogar die Politik des 21. Jahrhunderts sozusagen richtungsweisend bestimmen. Was meinen Sie damit genau?
Was wir im Moment sehen und was mir wirklich aufgefallen ist, schon bei den Recherchen für mein erstes Buch, war, dass Extremisten unterschiedlichster Ideologien immer einen Schritt voraus sind in der Verwendung neuer Technologien. Und jetzt, egal ob wir von Islamisten sprechen oder von Rechtsextremisten, die ganz unterschiedlichen Bewegungen, die ich im Buch auch beleuchte, haben es alle geschafft, neueste Technologien, neueste Mittel der Kommunikation, der Informationstechnologie für ihre Zwecke der Rekrutierung, der Kommunikation, aber auch das Planen von Angriffen zu verwenden. Also solche Phänomene wie Doxing, das Preisgeben von persönlichen Details im Internet, wo wir die Fälle letztes Jahr hatten in Deutschland, aber auch Hacking und auch der neueste Trend, den wir leider jetzt auch mittlerweile in Deutschland sehen, von gamifizierten Terrorismus oder so einer Art von auch Livestream-Terrorismus, das sind alles Beispiele dafür, wie wir so eine Kombination aus eigentlich Ideen, die sie in die Mitte der Gesellschaft bringen wollen, die in der Vergangenheit oder von denen wir dachten, dass sie der Vergangenheit angehören, und dann aber dieser technologische, eher zukunftsgewandte Strategie.
Welche Rolle spielt bei dieser Art von Radikalisierung eigentlich die Social-Media-Plattformen?
Eine ganz essentielle Rolle. Die Social-Media-Plattformen, also einerseits haben diese ganzen Gruppen, und auch da wieder ist es ihnen gemein, sind sehr geschickt darin, gute Social-Media-Kampagnen zu machen und die Algorithmen perfekt oder ideal für ihre Zwecke auszunutzen, um zu einer kompletten Wahrnehmungsverzerrung im Online-Raum eigentlich zu führen. Und andererseits ist die Landschaft, die Online-Landschaft, mit der wir es im Moment zu tun haben, die sozialen Medien, die Art und Weise, wie diese Infrastruktur aufgebaut ist und wie diese Algorithmen funktionieren, spielen genau auch noch diesen extremistischen Inhalten in die Hände.
Warum?
Oder spielen diesen Extremisten in ihren Propaganda Versuchen in die Hände, weil sie genau darauf ausgerichtet sind oder das Geschäftsmodell darauf ausgerichtet ist, Nutzer möglichst lange auf der Plattform zu halten. Was bedeutet, sie müssen die Aufmerksamkeit möglichst lange binden von den Nutzern. das Problem ist, dass im Moment, dass wir uns eigentlich nicht verändert haben als Gesellschaft. Das, was unsere Aufmerksamkeit bindet oder was uns fasziniert, ist noch immer das Gleiche, wie das, was es auch früher war. Gewaltvolle Inhalte, extreme Inhalte, was wir früher an Gladiatorenkämpfen zum Beispiel gerne uns angeschaut haben oder fasziniert waren davon, ist heute im Netz Gewalt oder extremistischer Inhalt. Und genau so geben sie gerade diesen extremistischen, verschwörungstheoretischen Inhalten Priorität.
Also in meinen Filterblasen kommt all das, was Sie in Ihrem Buch beschreiben, nicht vor. Und ich war geradezu erschreckt, das in dieser Radikalität zu lesen. Sie sind auf eine besondere Weise vorgegangen, nämlich also im Klappentext heißt es Undercover. Ich würde, der Soziologe sagt in mir, teilnehmende Beobachtung. Was haben Sie genau gemacht? Sie sind ja sowohl online als auch offline unterwegs gewesen bei Ihren Recherchen.
Ja. Teilnehmende Beobachtung finde ich auch sehr gut, das werde ich mir merken. Ich habe mir ursprünglich versucht, unterschiedliche Identitäten aufzubauen, aber tatsächlich ursprünglich zum Zweck der Beobachtung, auch für die Studien, die wir gemacht haben am Institut zum Beispiel, war es wichtig, Einblicke zu bekommen oder auch um Sicherheitsbehörden zu warnen, wenn irgendwie ein Terroranschlag gewarnt wird. Deswegen, ich hatte diese unterschiedlichen Avatar-Accounts, diese Fake-Accounts in den extremistischen Kanälen und habe dann aber zu einem Zeitpunkt beschlossen, dass ich immer nur einen Teil von dem Gesamtbild sehen konnte, weil Datenanalysen auch nur so weit helfen, dass sie die Dynamiken, die grundsätzlichen Dynamiken mich verstehen haben lassen, aber nicht wirklich mir Einblicke gegeben haben, in wie die menschlichen Dynamiken funktionieren und was eigentlich vorgeht in diesen Menschen. Und deswegen habe ich mich rekrutieren lassen in diese
unterschiedlichen
Gruppen mit,
ne,
falschen Identitäten, insgesamt in ein Dutzend Gruppen unterschiedlichster Ideologien, und habe dann teilweise monatelang online Zeit in diesen Gruppen verbracht und dann auch sehr oft offline, also entweder Mitglieder getroffen oder war auch zum Beispiel beim Launch von der Identitären Bewegung, von ihrem Ableger in Großbritannien dabei, beim Strategietreffen, und habe zum Beispiel auch auf einer weißnationalistischen Dating-Plattform dann mir tatsächlich ein Treffen oder ein Date ausgemacht und war eben bei diesem Rechtsrock-Festival in Ostritz dabei.
Ich stelle mir es nicht so ganz einfach vor, also mit meiner anderen Identität im Netz unterwegs zu sein, weil das Netz zeigt eben auch die echte Julia Ebner mit unendlich vielen Videos, unendlich vielen Bildern. Also wir müssen mal gucken, da ist eine ganze Menge zu sehen. Wie kommt man denn überhaupt online daran? Also kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man sagt, ach, im Netzwerk bin ich da irgendwie auf eine interessante rechtsextreme These gekommen. Ich gehe da mal ein bisschen weiter und dann sagen die, welcome.
Online gibt es sehr oft, muss man den genauen Link haben, um in die Gruppe aufgenommen zu werden. Also das heißt, man muss schon ungefähr verfolgen auf YouTube zum Beispiel oder auf schon teilweise auch auf den größeren Plattformen. Aber man muss die Aktivitäten schon verfolgen, um da überhaupt den Link zu bekommen oder um überhaupt in die Gruppe hinein zu gelangen. Und dann gibt es sehr oft in den verschlüsselten Chatgruppen natürlich Aufnahmeprozesse, wo ich zum Beispiel bei einer Neonazi-Gruppe in den USA auch solche Dinge machen musste, wie abgesehen von Background-Checks zu meinen sozialen Medienprofilen auch ein Foto von meinem Handgelenk mit dem Gruppensymbol in die Gruppe posten musste, um zu beweisen, dass ich weiß bin. Oder genetische Testergebnisse teilen musste. Also die gehen auch wirklich sehr weit in diesen Prüfverfahren oder in diesen Aufnahmeprozessen. Und bei anderen Gruppen, die Identitäre Bewegung zum Beispiel, hat natürlich auch Aufnahmeprozesse und die haben eher Interviews. Zuerst hatte ich ein Treffen in Wien mit einem leitenden Identitären und dann auch ein Skype-Interview mit dem Schottland-Leiter. Und dann wurde ich erst eingeladen zu diesem Strategietreffen.
Und dann waren Sie da und haben sozusagen mit Leib und Leben da in diesem Strategietreffen gesessen. Hatten Sie nicht Angst, dass man Sie erkennt, weil die schauen ja auch schon sehr genau hin, wer eigentlich ihre Gegner sind.
Durchaus. Ich denke, zu dem damaligen Zeitpunkt war es noch weniger schwierig, weil mein Buch und also ich mein Profil vor allem im deutschsprachigen Raum noch nicht so, ich wahrscheinlich noch nicht so präsent war wie im Moment medial. Aber es war auch damals so, dass Martin Sellner mich zum Beispiel erkennen hätte können. Ich habe ehrlich gesagt eine blonde Perücke getragen, was sehr, sehr dazu geführt hat, dass ich dann auch sehr stark getrollt wurde, als das rauskam. Und ich bin natürlich auch dann danach aufgeflogen, auch weil unter anderem die Medien in Großbritannien über diesen neuen Ableger berichtet haben und ich Interviews gegeben habe. Also es war immer ein Ablaufstempel auf diesen ganzen Undercover-Erfahrungen. Aber es ging darum, genügend Einblicke zu bekommen, um zumindest zu sehen, wie die Gruppendynamiken funktionieren, was für Menschen da hineingezogen werden, was die für Motivationen haben und auch mit welchen Kommunikationsstrategien gearbeitet wird.
Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, also eine dieser Gruppen, bei der Sie auch sozusagen sich undercover eingemischt und eingefädelt haben, heißt Reconquista Germanica. Und da schreiben Sie, das komme wie ein Videospiel daher auf den ersten Blick. Und jetzt hatten wir am Wochenende gerade diesen Fall, bezogen auf Halle, hat Innenminister Seehofer gesagt. Viele von den Tätern oder potenziellen Tätern kommen aus der Gamer-Szene. Dafür hat er unglaublich viel Dresche bekommen. Die CSU hat sich von ihm distanziert, alle möglichen, und haben das alles versucht gerade zu rücken. Nach der Lektüre Ihres Buches würde ich jetzt zwar nicht sagen, alles kommt von den Ballerspielen, aber etwas in diesem Satz ist irgendwie richtig.
Extremistische Bewegungen haben es geschafft, ihre Recruiting-Methoden zu gamifizieren und verwenden definitiv sehr viel vom Vokabular und von den Referenzen und von diesen kulturellen Elementen der Gaming-Kultur und richten sich auch teilweise an diese Gamer-Szene, um neue Mitglieder zu rekrutieren. Ich würde dennoch sagen, dass es falsch ist, die gesamte Gaming-Community zu dämonisieren. Es ist eher vergleichbar mit, es gibt schon eine höhere Tendenz in diesen Gaming-Communities auch wirklich rekrutiert zu werden in extreme Kanäle, wie zum Beispiel auch bei den deutschen Behörden oder beim Militär es tendenziell höhere Raten gibt von Rekrutierung in rechtsextreme Kanäle und Netzwerke. Das heißt nicht, dass alle in den Behörden rechtsextremistisch sind. Und genauso würde ich das auch über die Gaming-Szene sagen. Deswegen ist es wirklich wichtig, hier eine differenzierte Sprache zu verwenden und nicht alle zu dämonisieren, die Gamer sind. Ich selbst habe auch Computerspiele gespielt, auch Freunde von mir. Es ist eher so, dass es extremistische Gruppen ganz gezielt darauf ausgelegt haben, in diese Gaming-Plattformen zu gehen und auf diesen Gaming-Foren zum Beispiel ihre Propaganda zu posten und die anzupassen an diese Gamer-Szene und auch diese Begriffe zu kapern und die Elemente in der Rekrutierung auch wieder hier zu gamifizieren. Und das zeigt sich auch im letzten Anschlag von Halle, aber auch schon bei Christchurch in Neuseeland und in den USA.
Und dann wird man in so ein Gefüge reingezogen. Wie funktioniert denn da die Sozialisierung? Also ein besonders bizarres Beispiel, das Julia Ebner in ihrem Buch beschreibt, ist eine Gruppe von Frauen, man könnte sagen antifeministische Frauen, Tradwives, die ganz bizarre Vorstellungen haben. Und ich wäre nicht im Traum auf die Idee gekommen, dass eine moderne Frau von der Dominanz des Mannes sprechen kann, von dem sich hübsch machen, von den traditionellen Rollen, die eigentlich überwunden zu sein schienen, die kommen jetzt plötzlich wieder.
Ich muss sagen, das hat mich auch wirklich überrascht und das war eine Subgruppe, die mir davor nicht bekannt war. Als ich eingetaucht bin in diese weibliche Antifeministengruppe oder Antifeministinnengruppe, das hört sich an wie ein Oxymoron und es gab so viele Widersprüche in dieser Gruppe, dass was mich besonders schockiert hat, war, dass sie trotz dieser Widersprüche es geschafft haben, die Gruppenmitglieder sehr schnell an die Gruppe zu binden. Und da war diese Sozialisierung ganz, ganz essentiell. Und es war in dieser Gruppe tatsächlich eine komplett andere Art der Radikalisierung, weil diese Frauen eher einen Hass nicht gegen eine Außengruppe entwickelt haben, so wie in vielen anderen extremistischen Gruppen, sondern eher gegen sich selbst. Also es war eine andere Form der Radikalisierung. Und trotzdem kann man sagen, dass sie Teil dieser größeren Manosphäre sind, also dieser Männerrechtsnetzwerke, die es im Internet gibt, die vor allem in den letzten Jahren sehr viele Menschen auch radikalisiert haben und sehr viele junge Männer auch zu Gewaltbereitschaft hin gegen Frauen radikalisiert haben, wo dann aber auch sich nicht nur dieser Hass gegen Feminismus richtet, sondern grundsätzlich auf eine höhere Ebene gehoben wird und zu Antiliberalismus generell wird und dann sehr oft übergeht in einen auch Rassismus und wo sich andere Dimensionen dieses Antiliberalismus und Anti-Links-Politik dann immer mehr auch manifestieren. Und da sind die Gruppendynamiken wirklich das, was mich am meisten in gewisser Weise fasziniert hat. Ich habe mich zu dem Zeitpunkt auch selbst in einem Moment der Schwäche befunden und hatte das Gefühl, zum ersten Mal selbst knapp dran zu sein, mich zu radikalisieren, also in diese Frauengruppe. Das beschreibe ich auch im Buch. Aber es war wirklich erstaunlich, wie effektiv und wie mächtig diese Sozialisierungsprozesse funktionieren.
Wir haben jetzt so langsam den Eindruck bekommen, wie bedrohlich diese Elemente und diese Prozesse im Internet und auf den Plattformen sind. Das Ganze wird noch unterstützt durch einen Kampf gegen die Medien auf der einen Seite. Tommy Robinson haben Sie beschrieben, also den Mitbegründer der English Defence League, ein besonders hartes Stück Mensch, das gegen die Medien vorgeht. Auf der anderen Seite aber auch das Benutzen der Medien zu den eigenen Zwecken. Wie kann man das gleichzeitig tun?
Ja, es ist so ein bisschen eine Hassliebe, die Extremisten mit den Medien haben. Einerseits brauchen sie sie natürlich, um an die breitere Öffentlichkeit zu kommen. Es geht dann eher darum, also nicht, wir analysieren ja eher, es geht eher darum, Aufmerksamkeit für ihre Stunts und für ihre, eigentlich ihre Kampagnen zu erzeugen. Und zum Beispiel, indem sie provokative Dinge tun, wie auch die identitäre Bewegung, Terroranschläge im Herzen Wiens zu simulieren oder eine Burka über die Maria-Theresa-Statue zu setzen. Das sind alles Versuche, um wirklich eine ganz breite Öffentlichkeitswirkung zu erzielen. Und das schaffen sie auch, das gelingt ihnen. Andererseits wird wirklich gehetzt gegen Journalisten der Mainstream-Medien, gegen die Lügenpresse, wie sie sie nennen. Und es entsteht immer mehr Hass gegen Vertreter aus dem Medienbereich, aus dem traditionellen Medienbereich. Ich habe auch einige Interviews geführt mit Journalistinnen für das Buch, vor allem mit Journalistinnen, die in den letzten Jahren einen drastischen Anstieg an Hass Posts und an Drohungen erfahren haben, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Großbritannien, in den USA. Es ist wirklich ein weltweites Phänomen. Und ich habe ehrlich gesagt, als bei mir dann plötzlich eines Tages der Leiter einer großen englischen nationalistischen oder rechtsextremen Bewegung oder der Gründer Tommy Robinson im Büro stand und mich konfrontiert hat, und ich
mit der Kamera in der
Hand. Nachdem ich einen Meinungsartikel, einen Kommentar in The Guardian geschrieben hatte, ich hätte nie damit gerechnet, dass das überhaupt möglich ist. Also dass so ein für mich harmloser Artikel dazu führen kann, dass es so eine riesige Hasskampagne gibt mit Morddrohungen und eben einer direkten Konfrontation in der realen Welt.
Und das Ganze führt letztendlich dazu, zu einer Destabilisierung dieser sogenannten vierten Säule in der Demokratie, nämlich der unabhängigen Presse, der unabhängigen Medien, die dann gezielt besetzt wird die Stelle durch Plattformen der Desinformation, also sozusagen mit Verschwörungstheorien größeren Umfangs.
Genau, es sind diese eigentlich drei Strategien. Einerseits die Breitenwirksamkeit mit medial gut oder mit strategischen Kampagnen, die zu erreichen. Andererseits die Establishment-Journalisten zu diskreditieren und zu denunzieren und einzuschüchtern und mundtot zu machen. Und dann auf der dritten, in dritter Dimension dann auch noch Falschmeldungen zu verbreiten und diese Desinformationskampagnen zu machen. Und das führt insgesamt zu einer Destabilisierung vom gesamten eigentlich Informationsökosystem.
Ja, nicht nur das, sondern der ganze, was man früher sagte, bürgerliche Diskurs. Ja. Wird davon infiziert. Was kann man denn dagegen tun?
Also,
sie mit den eigenen Mitteln schlagen?
Ja, also ich habe auch am Ende vom Buch versucht, wirklich einige unterschiedliche Lösungsansätze aufzugreifen und hoffentlich kann das auch zu Inspiration führen, sowohl auf politischer Ebene als auch auf Privatsektorebene. Was die Tech-Firmen betrifft, muss ganz viel getan werden, um eben nicht Vorrang automatisch diesen Desinformationskampagnen Vorrang zu geben durch die Art und Weise, wie einfach die Algorithmen funktionieren. Das muss politisch passieren.
Aber wie soll das gehen? Also Facebook verweigert sich ja sozusagen jedem politischen Einfluss. Sie sind einfach zu mächtig. Facebook und Google, völlig wurscht, ob Deutschland oder Frau Merkel sich da echauffiert darüber.
Es ist ihnen egal, ob nur Deutschland sich echauffiert. Es müsste mehr internationale politische Kooperation geben, um hier wirklich weltweit was zu bewirken, weil das Problem ein internationales ist und auch der Sitz der meisten Firmen natürlich in den USA ist. Deswegen ist eine Zusammenarbeit vor allem mit den USA wäre so wichtig, was im Moment schwierig ist mit Trump als Präsidenten. Aber grundsätzlich müsste hier auf jeden Fall Druck gemacht werden von politischer Seite. Aber wie Sie richtig sagen, die Tech-Plattformen würden immer nur so viel machen, wie man auch wirklich von ihnen verlangt.
Sie leben ja quasi davon, dass das, was Christoph Türke, ein Philosoph in Deutschland, die neuen Stammesgesellschaften genannt hat. Sie nennen es auch tribalistische Motive, spielen eine ganz große Rolle bei den Plattformen.
Ja, und Identitätspolitik und eben diese Echokammern, die sich bilden, das ist natürlich einerseits, was es auch davor schon im Offline-Raum gab, aber was sich ganz, ganz klar beschleunigt hat in den sozialen Medien und was schon auch durch diese Art und Weise, wie die Infrastruktur funktioniert, nochmal ganz viel drastischer anhand dieser ethnischen, rassischen, aber auch religions- oder kulturellen Linien gezogen wird, wo alle anderen Ebenen der Identität keine Rolle mehr spielen für die Gruppenzugehörigkeit. Und das ist das Gefährliche auch an dieser Art und Weise, wie diese Blasen und diese Echokammern entstehen.
Vielen Dank, Julia Ebner. Ein Buch, das man aus meiner Perspektive wirklich lesen muss. Radikalisierungsmaschinen, wie Extremisten die neuen Technologien nutzen und uns manipulieren. Wir hätten noch ganz lange darüber sprechen können, über Hacking und verschiedene andere Sachen. Aber fürs Erste ist es erschienen bei Suhrkamp Nova. Vielen Dank.
Danke.
Musik. Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Schön, dass Sie zusehen hier auf dem blauen Sofa auf der Frankfurter Buchmesse. Ein Gemeinschaftsprojekt von Dreisat, Deutschlandfunk Kultur, ZDF und Bertelsmann. Und heute habe ich eine Frau, die sich professionell mit Gefühlen und Geschichte beschäftigt, hier auf dem Sofa zu Gast. Sie erforscht die Geschichte der Gefühle am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Gründlich angesehen hat sie sich schon die Scham, Pranger und religiöse Gefühle, und ihr neues Buch ist, obwohl es sehr weit zurückblickt, sehr aktuell. Wahrscheinlich gerade deswegen. Es geht um Kapitalismus und Märkte und wie sich die auf die Moral auswirken und umgekehrt. Herzlich willkommen, Ute Frevert.
Ich bin froh, hier zu sein, Frau Perkovic.
Herzlich willkommen auch Ihnen im Publikum. Sie können gerne klatschen. Eigentlich kann man ja sagen, der Kapitalismus hat für die westliche Welt, und nee, eigentlich für die ganze Welt, mittelfristig sehr gut funktioniert. Ne? Armut und Kindersterblichkeit konnten gesenkt werden, in der nördlichen Hemisphäre vor allem. Wenn es jetzt auf diesem Niveau aber weitergeht, dann geht alles kaputt, dann gibt es nicht genug Nahrung, genug Wasser, es wird kein gemäßigtes Wetter mehr geben. Wie kommen Sie denn in diesen Zeiten darauf, ausgerechnet von Märkten und Moral zu schreiben?
Der Ansatzpunkt war die wieder auflebende Kritik am Kapitalismus. Wir hatten ja eine Zeit so der 80er, 90er Jahre, als wir uns alle als ideeller Gesamtkapitalist verstanden haben, anfingen, unser Geld anzulegen, wenn wir welches hatten, und insgesamt sozusagen diesen Glauben zu pflegen, dass uns die Teilnahme an Märkten, auch an Finanzmärkten, insgesamt alle wohlhabender und glücklicher machen würde. Und dann kam der große Finanzcrash und damit fing die Kritik an. Es gab natürlich auch vorher schon immer wieder Leute, die konstant kritisiert haben, aber dann wurde die Kritik größer und auch breiter. Und auf einmal gab es diesen Begriff, der neu war. Seit den 1990er Jahren, späte 1990er Jahre, fingen Menschen an, und zwar nicht irgendwelche Menschen, sondern sehr einflussreiche Menschen aus allen möglichen Bereichen und auch international, von einem moralischen Kapitalismus zu sprechen. Und zwar nicht in der Weise, als ob es diesen moralischen Kapitalismus bereits gäbe, sondern als Appell, als Anforderung, als auch Forderung an den Kapitalismus, sich doch bitte zu moralisieren.
Und was heißt denn Moral in diesem Zusammenhang? Welche Werte werden da gemeint und wie hat sich das herausgebildet?
Das hing sehr von der Sprecherposition ab. Also wenn Berthold Beitz, der damalige Generaldirektor der Krupp AG, wenn der die Forderung aufstellte, der Kapitalismus solle moralischer werden, dann hatte er andere Vorstellungen davon als Papst Franziskus, der auch diesen Begriff in den Mund nahm, oder Bernie Sanders, der in Amerika sozusagen der Flaggenhalter für diese Moral war. Insgesamt, also wenn man das versucht, auf einen Begriff zu bringen, dann kommt man auf diese, würde ich sagen, fast Sprechblase, dass der Kapitalismus doch bitte den Menschen nützen solle und nicht die Menschen dem Kapitalismus. Das ist sozusagen die Bottomline, das ist der gemeinsame Nenner dieser Kritik. Also ein Kapitalismus, der sich eigentlich von den wahren Bedürfnissen der Menschen offenbar entfernt hat und doch bitte zu diesen wahren Bedürfnissen zurückkehren möchte und diesen Bedürfnissen zuarbeiten sollte.
Besonders gut, wie sich das Verständnis, also das moralische Verständnis von Kapital oder genau dem Gegenteil, nicht Kapital, von Armut, das ja wie die Kehrseite der Medaille ist, also die Geschichte, wie Armut gesellschaftlich stigmatisiert und entstigmatisiert wurde, die illustriert vielleicht auch ganz gut den moralischen Wandel im Zusammenhang danach. Können Sie uns das nochmal nachzeichnen?
Man kann natürlich sagen, der Kapitalismus war von Anfang an selber ein moralisches System, insoweit als er versprochen hat, allen Menschen zu helfen, allen Menschen ein besseres Leben zu geben als das, was sie vorher hatten. Und wenn wir sagen, wer ist eigentlich der Kapitalismus, dann kommen wir da auf Figuren, historische Figuren wie Adam Smith, der sozusagen die Bibel des Kapitalismus geschrieben hat im späten 18. Jahrhundert zurück, oder auf John Stuart Mill bis hin zu Milton Friedman, der in den 70er Jahren vor allen Dingen wirklich gepredigt hat, dass der Kapitalismus die Welt verbessern würde. Ich meine, diese Sprüche kennen wir von heute noch. Jedes Unternehmen, was auf sich hält, ob es Facebook ist, ob es Google ist, alle wollen die Welt verbessern und gehen auch mit diesem Anspruch sozusagen auf die Kunden zu, auf die Bürger zu und versuchen ihnen das schmackhaft zu machen. Wenn man nur genauer hinschaut, dann entdeckt man, dass dieses Versprechen, es wird allen besser gehen. Ja, Sie hatten es am Anfang gesagt, Armut, sagen uns die Statistiker, hat sich in den letzten 50 Jahren weltweit verringert. Also der Prozentsatz der Bevölkerung, Gesamtbevölkerung, der Weltbevölkerung, die von weniger als $2 am Tag zu leben haben, hat sich verringert insgesamt. Insofern, the rising tide lifts all boats, wie John F. Kennedy mal gesagt hat, stimmt. Auf der anderen Seite ist dieses Versprechen, dass wirklich alle davon profitieren sollen. Er hat nie gesagt, alle in gleichem Maße davon profitieren, wird heute zunehmend prekär. Und wenn Sie fragen, wie sich eigentlich die Frage der Armut und die moralische Bewertung der Armut verändert hat, dann ist das ja, kann man schon, das versuche ich glaube ich auch in dem ersten Kapitel des Buches mit so einem ganz schnellen Strich durchzudeklinieren, dass wir eine Zeit hatten, Mittelalter, frühe Neuzeit, wirklich jetzt ganz grob, die Armut eigentlich als dazugehörig betrachtet hat. Armut, genauso wie Reichtum, ist eine Selbstverständlichkeit, die muss man auch nicht näher begründen. Das ist eben so. Und es gibt zugleich eine selbstverständliche Pflicht der Wohlhabenden, der Reichen, sich um diese Armen zu kümmern, ihnen Almosen zu geben, sie durchzufüttern. Es ist auch ein Do ut des, es ist durchaus ein Verhältnis auf Gegenseitigkeit. Denn das, was die Reichen an materiellen Gütern sozusagen abgeben, bekommen sie in immateriellen Gütern wieder zurück. Denn die Armen, das ist die Erwartung dann auch, die beten für die Reichen und sehen zu, dass das Seelenheil dieser wohlhabenden Bevölkerung auf diese Weise gemehrt wird.
Und gehen nicht auf die Barrikaden wahrscheinlich auch.
Auf die Barrikaden, ja. Und das hat sich natürlich, das heißt natürlich ist überhaupt nichts in der Geschichte, aber das hat sich im Laufe der Zeit verändert. Wir empfinden heute Armut eigentlich als Skandalon. In einer so reichen Gesellschaft wie unserer Gesellschaft sollte es eigentlich keine Arme mehr geben. Und das ist sozusagen das moralische Herangehen an das Problem, was zu sehr unterschiedlichen Strategien führt. Einerseits kann man sagen, dass Armut natürlich, so wie wir es definieren, nicht Armut ist, so wie man es in Indien definieren würde. Das heißt, die Definition von Armut hat sich massiv geändert. Vielleicht auch deshalb, um Armut weiterhin als Skandalon und auch als Pfahl im Fleische dieser reichen Gesellschaft zu erhalten.
Ich finde aber auch, also wie sich diese Brücke, ne, wie das von diesem Armut als Gott gegeben, ja, so wird man in die Welt hineingeboren und da ist man dann halt und kann eben auch nichts dran machen. Über die Weltkriege zum Beispiel und die Soldaten, die wiederkommen und die Waisen und die Frauen, also eine Gesellschaftsschicht opfert sich auf für etwas, kommt zurück und so langsam hat sich dann auch mit der Industrialisierung aber sowas wie ein Anspruch herausgebildet, zu sagen, also wir haben das jetzt gemacht, jetzt muss man sich, und weil eben wahrscheinlich nach dem Krieg, die auch einen großen moralischen Hebel hatten, die Verwundeten, aber auch die Waisen und so, wo sich die Gesellschaft so geändert hat, dass die dann sagen konnte, so und jetzt müsst ihr euch aber um uns kümmern, weil wir haben ja quasi mehr geleistet, als wir vorher geleistet haben oder so. Jedenfalls hat sich da das Verhältnis geändert, oder?
Das hat sich einerseits durch diese veränderte Anspruchshaltung und auch die veränderte Erfahrung der Menschen verändert. Aber man muss auch sagen, dass das 20. Jahrhundert, wenn wir jetzt nochmal einen großen Sprung machen, in die Zeit der Weimarer Republik, 100 Jahre vor unserer Zeit jetzt, fängt es an, dass der Staat gewissermaßen, und zwar in der Verfassung niedergelegt, eine Verpflichtung übernimmt, erstens für Armut zu sorgen. Also es gibt das Recht der Armen auf Unterstützung durch nicht der Reichen, sondern durch den Staat selber. Zugleich wird Armut entstigmatisiert dadurch, dass sie, wenn sie vor 1918 Armenunterstützung, gab es damals durchaus auch schon auf kommunaler Ebene, wenn sie Armenunterstützung bezogen haben, dann durften sie nicht wählen. Also Frauen sowieso nicht, die durften auch, wenn sie keine Armenunterstützung bezogen haben, damals nicht wählen. Aber ein Haushaltsvorstand, der das Haushaltseinkommen durch diese Zuwendung der kommunalen Kasse bestritten hat, verlor sein Wahlrecht. Das heißt, er verlor sein Bürgerrecht. Und das ist natürlich jetzt auf der Ebene der Staatsbürgerschaft ein ganz deutliches Zeichen der Stigmatisierung, die mit der Demokratisierung des Staates dann nach 1919 verschwindet. Und dann hat man nicht einen moralischen Anspruch darum, dass man vielleicht ein Almosen bekommt, sondern man hat ein Recht darauf, dass der Staat erstens alles tut, um Armut zu verhindern. Also nicht nur meine eigene Armut, sondern insgesamt Lebensverhältnisse herstellt, die sich angleichen und in denen jeder eine Chance bekommt. Und dann, wenn die Chancen aus welchen Gründen auch immer, Krankheit, gibt viele individuelle Gründe, nicht genutzt werden, der Person dann auch unter die Arme zu greifen.
Da gibt es aber ein Prinzip im Kapitalismus, was dem quasi ideologisch immer noch entgegensteht, und das ist das der Meritokratie, wo der erfolgreiche, reiche Investmentbanker sagt, so ja, ich arbeite hier auch 18 Stunden am Tag und am Wochenende, ich habe mir das verdient, und die, oder vielleicht in Amerika, wo jeder seines Glückes Schmied ist, wo das ja nochmal auch anders gefahren wird, diese ganze Ideologie, wo es dann sowas wie so eine moralische Rechtfertigung gibt, dass der eine sich alles Mögliche leisten kann und die, die arm sind, naja, die haben es dann vielleicht auch teilweise nicht hart genug versucht.
Wobei dieses Prinzip der Meritokratie, was jetzt sehr stark in die Kritik geraten ist, ja ursprünglich ein durchaus emanzipatives Konzept gewesen ist. Wenn man die bürgerliche Gesellschaft, wie sie so seit dem 18. Jahrhundert in Europa entsteht, sich anschaut, die sich in ihrem Selbstverständnis, in ihren moralischen Ansprüchen massiv absetzt von der ja, ständischen Gesellschaft, die es vorher gab, die beharrt ja darauf, dass man nur durch den eigenen Verdienst einen Aufstieg bekommt und nicht durch das, was Sie eben schon erwähnt haben, Frau Bergowitsch, dass man in einem bestimmten Stand, ob er arm sei oder reich ist, ob es adelig, bürgerlich oder bäuerlich ist, hineingeboren wird und in diesem Stand auch bis zum Lebensende verbleibt. Dieses Leistungsprinzip, was die bürgerliche Gesellschaft auf ihre Fahnen geschrieben hat, war ursprünglich ja durchaus sozusagen als Kritik an diesem ständischen Prinzip gemeint und hat letztendlich geheißen, jeder ist seines Glückes Schmied, macht was draus, ihr habt alle die gleichen Chancen und derjenige, der am meisten draus macht, bekommt dann auch am meisten. Aber es ist eine individuelle Geschichte. Und das, was wir jetzt, und was heißt wir, Soziologen, aber auch Sozialhistoriker schon seit gewisser Zeit dann eben untersucht haben, ist, dass dieses meritokratische, dieses Leistungsprinzip natürlich auch nicht in der Weise realitätstauglich ist, dass es allen Menschen die gleichen Chancen gibt, diese Leistungen auch zu erbringen. Wir wissen, wie stark der Bildungserfolg eines Menschen, der immer heute noch ein klarer Indikator auch ist für den sozialen Status und auch ökonomischen Status, den sich jemand erwerben kann, dass dieser Bildungserfolg wahnsinnig stark davon abhängt, in was für einer Familie man geboren wird. Schulen können ein Stück weit ausgleichen. Das ist auch wichtig, dass sie das weiterhin machen. Aber dieser Vorteil, der soziale Vorteil, den sie als Kind haben, wenn sie in eine Akademikerfamilie hineingeboren werden, im Unterschied zu einer bildungsfernen Migrantenfamilie, der lässt sich das ganze Leben lang, da kann sich jemand noch so sehr abzappeln und abstrampeln, der kommt oder die kommt nicht so weit, wie jetzt im Durchschnitt gesehen das Akademikerkind.
Welche Moral bestimmt denn heute, also in diesem Spannungsfeld, ne, zwischen die einen fordern bedingungsloses Grundeinkommen und die anderen sagen, nee, also FDP, liberal, jeder muss sich selbst helfen in dem Fall, weil die eben postulieren, dass die Chancen doch gleich sind, obwohl es nicht stimmt. Aber welche Moral bestimmt denn aktuell den Zeitgeist?
Es gibt ja, das ist auch ein Kennzeichen der modernen Gesellschaft, nicht mehr die eine Moral. Es gibt ja nicht mehr die herrschende Moral. Auf ganz vielen Ebenen gibt es die nicht mehr. Also die herrschende Moral, die noch, ich mache jetzt mal einen ganz kleinen Abstecher, die noch, sagen wir, in den 1950er Jahren darüber befand, ob jemand in die gute Gesellschaft passte, weil sie ein moralisch integres Leben geführt hat. Das sind andere Standards, als wir sie heute haben. Und auch diese Standards, die damals noch in der Weise herrschend waren, als sie von einer wortmächtigen und damit auch letztendlich beherrschenden Klasse sich zu eigen gemacht wurden, die haben sich in ganz viele verschiedene Moralen, die auch sich sehr stark unterscheiden können, voneinander getrennt. Also es gibt nicht mehr die eine Moral, es gibt die Moralen, die gegeneinander kämpfen. Und sie haben natürlich dieses sehr bräsige Verständnis, jeder Mensch ist seines eigenen Glückes Schmied und wer halt nichts draus macht, der ist selber schuld und ich bin der Größte und der Beste und der Stärkste. Und das andere Prinzip ist eben, nein, wir leben in einer Gesellschaft und wir haben uns diese Gesellschaft, die ist uns nicht in den Schoß gefallen, sondern die haben wir seit mindestens 200 Jahren gemeinsam gebaut, die so Werte wie Solidarität, wie Fairness, wie heute sagt man Achtsamkeit aufeinander, nicht nur für sich selber, sondern auch aufeinander, wie Empathie sehr stark wertschätzt. Und ohne diese Werte wird diese Gesellschaft anders. Und aus der Sicht derjenigen, die so argumentieren, wird sie nicht besser, sondern schlechter. Es wird eine Gesellschaft, in der jeder gegen jeden kämpft und in der letztendlich man sich in ganz kleine familial organisierte, sozusagen à la Sizilien-Camorra, wie auch immer. Also solche Vorstellungen gibt es ja. Und diese verschiedenen Moralen kämpfen gegeneinander. Sie kämpfen Gott sei Dank öffentlich gegeneinander. Solche Institutionen wie das Blaue Sofa sind ein Ort, in dem und über unterschiedliche Moralen gesprochen werden. In Parteien, in Wahlkämpfen kämpfen diese Moralen gegeneinander, miteinander und versuchen, Überzeugungskraft zu entfachen.
Die Politik, wenn Sie sie gerade ansprechen, die agiert ja genau zwischen diesen Parametern Kapitalismus und Moral, ne? Und alle großen Themen der Gegenwart, die können wir eigentlich da rein aufdröseln. Egal, ob das der Streit um den Hambacher Forst ist, Fridays for Future, Brexit, Seenotrettung oder Hilfe für Geflüchtete, die haben alle ein, sage ich mal, wirtschaftlich-kapitalistischen Aspekt und alle einen moralischen natürlich auch. Und den Polen dieser Themen kann man auch die Parteien zuordnen, aber allgemein ist, dass keine es wirklich schafft, eine Mehrheit dafür sich rauszuholen. Was verstehen denn die Parteien nicht an dieser Dynamik zwischen Kapitalismus und Moral? Um in solchen Zeiten, wo Orientierung so dringend wäre, nicht wirklich Kapital draus zu schlagen. Also die Volksparteien jetzt, die alten.
Ja, ich würde, wenn Sie erlauben, das ein bisschen umformulieren. Ich denke, alle unsere Parteien, vielleicht mit Ausnahme der Linken, sind kapitalismusaffin. Keine unserer Parteien würde sagen, wir müssen den Kapitalismus sofort abschaffen, weil der ist ein Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell ist, was keine Zukunft hat. Und zwar deshalb sagt es niemand, weil es keine denkbaren Alternativen anscheinend gibt. Die einzige Alternative, die es mal versucht hat, Sozialismus, Kommunismus, ja, wo gibt es die noch? Hat abgewirtschaftet seit 30 Jahren. China ist ein Modell, was wenigen Menschen wirklich einleuchtet aus der westlichen Perspektive. Das heißt, man muss wohl oder übel mit diesem System weitermachen, obwohl man die Grenzen dieses Systems sehr genau erkennt und sehr genau analysieren kann. Und an dem Punkt, und das ist sozusagen die These des Buches, also des Essays, den ich geschrieben habe, in dem Moment sind diese moralischen Unternehmer ganz wichtig. Zu diesen moralischen Unternehmern gehören Sie und ich, gehören viele vielleicht auch, die hier sitzen, die sich engagieren in Initiativen, in Parteien, in Verbänden, in Vereinen und da ihre Stimme laut werden lassen, als kritische, aber auch als unterstützende Stimme. Dazu gehören auch moralische Unternehmer, sind auch die jungen Leute, die für Fridays for Future auf die Straße gehen. Früher waren es die Gewerkschaften, ja, vielleicht sind es heute manchmal auch noch Gewerkschaften. Genossenschaften waren ganz, ganz zentrale moralische Unternehmer, die versucht haben, in sozusagen überschaubaren Bereichen, nicht mit einer Gesamtgegenstrategie, den Kapitalismus aus den Puschen zu schubsen, sondern an wichtigen Stellschrauben zu drehen und ihn moraltauglicher zu machen. Von alleine wird er das nicht. Und insoweit sind auch die Parteien, um wieder auf ihre Frage zurückzukommen, versuchen das auf ganz unterschiedliche Weise und müssen natürlich mit diesen unterschiedlichen Moralen in der Gesellschaft umgehen. Wenn sie auf der einen Seite junge Leute haben, die sagen, wir müssen sofort wegen der Grenzen des Wachstums, ich meine, das hat man 1972 schon gewusst, aber niemand hat es geglaubt, jetzt sehen wir es, wir spüren es, dass da das Klima sozusagen sich massiv wandelt. Und wir wissen, dass wir ein kurzes Zeitfenster haben, damit umzugehen, also konstruktiv noch umzugehen, es sozusagen nicht mehr umzukehren, aber zu stoppen. Und da wird ganz stark moralischer Druck gemacht. Aber es gibt dann die anderen, die auf ihren SUV dieses Fuck Greta-Zeichen schreiben oder diese unsägliche,
oder die AfD, die jetzt eben auch wegen des Klimawandels annimmt als Thema, eben, wo sie eben die sich nichts vorschreiben lassen wollen, einsammeln.
Genau, oder diese unsägliche Initiative Fridays for Hubraum. Also wer auf sowas kommt, ist noch nicht mal witzig, ja, aber das sind unterschiedliche moralische Kollektive, die Parteien natürlich irgendwo zur Kenntnis nehmen müssen. Und sie müssen versuchen, das ist nun mal Demokratie, eine Mehrheit für eine bestimmte Position zu bekommen. Und davor stehen alle Parteien. Da hat keiner, selbst die Grünen, kein super Konzept dafür.
Sie haben da gerade auch einen Widerspruch innerhalb des Kapitalismus angesprochen. Irgendwo in Ihrem Buch steht etwas auch von ehrbaren Kaufleuten, die also als Kapitalist verstehen, dass sie ihre Konsumenten oder die Leute, mit denen sie eben Geschäfte machen, gut behandeln müssen, weil es soll ja weitergehen. Der Kapitalismus basiert, und das ist ja auch bei Smith, ist Land oder Boden ja auch eine der grundlegenden, also ist die Basis für Kapitalismus. Also die Natur ist quasi auch ein Partner im Kapitalismus, der wird aber überhaupt nicht gut behandelt. verschwindet und wird, wenn wir so weitermachen, auch nicht mehr wiederkommen. Das ist ein eingebauter Widerspruch, den der Kapitalismus für sich ja auch noch nicht gelöst hat, ne?
Nein, obwohl, ach, ich schreibe ja aus der Perspektive einer Historikerin, dass diese Wahrnehmung von Umweltvernutzung und Zerstörung durchaus schon im 19. Jahrhundert mit der frühen Industrialisierung gegeben hat, wo man gemerkt hat, dass die Flüsse einfach auf einmal nicht mehr blau sind, sondern orange oder lila, je nachdem, welche Färberei da an der Ecke steht und ihre Abwässer da reinfließen lässt und auch Berufskrankheiten und. Also dafür wurde man schon sehr früh aufmerksam. Und in dem Moment, in dem man aufmerksam auf solche Dinge wird, und das ist sozusagen die, wenn man mich fragen würde, was das, Sie haben es jetzt nicht gemacht, aber ich frage mich jetzt mal ja selber, was ist eigentlich sozusagen die Moral von der Geschichte ist, die ich Ihnen erzähle in dem Buch, ist, dass ohne diesen moralischen Druck, ohne den Aufruhr, die Kritik, die Fantasien, wie man es anders machen könnte und vielleicht im kleinen Kreis auch irgendwo schon mal versucht, dieser Kapitalismus nicht lange überlebt hätte. Diese Moral, die wir ihm gewissermaßen von außen zuführen, zu der wir ihn zwingen, sie zur Kenntnis zu nehmen und sie auch in das eigene System zu integrieren, hat ihn im Prinzip so weit gebracht, also im positiven Sinne überlebensfähig gemacht. Und die Perspektive ist schon auch, dass diese Art von Selbsterneuerung durch moralische Kritik und durch moralgetriebene Initiativen letztendlich die einzige Chance ist, die wir auch haben. Mhm. Und wenn ich meine morgendliche Zuglektüre hier schnell nochmal einbringen darf, über die Veränderung unserer Energieversorgung, bislang glaube ich nur 6% aller Energie, die wir verbrauchen, durch erneuerbare Energiequellen hergestellt. Das scheint jetzt ein expansives Modell zu sein, was durch Märkte selber, aber natürlich erstmal durch eine moralische Kritik an der Art der fossilen Energienutzung hervorgerufen worden ist.
Das finde ich ist eben tatsächlich die verblüffende Erkenntnis Ihres Buches, dass der Kapitalismus aus sich selbst heraus sich nicht besser macht, auch nicht besser funktioniert, nur weil er quasi bei sich bleibt, jetzt mal ganz theoretisch gesprochen, sondern dass eben die Moral ihn immer wieder in Richtung lenkt und wie wir gerade sehen, auch in Richtung lenkt, wie er selber, also die Moral hilft quasi dem Kapitalismus zu überleben.
Heute. Ja, und zwar aus der Logik des Kapitalismus heraus. Man kann sich ja fragen, was ist denn jetzt eigentlich Kapitalismus? Also man es definieren würde, Privatbesitz an Produktionsmitteln, Märkte, die im Wettbewerb möglichst ohne Gewalt, aber in der Regel historisch wissen wir, dass es oft auch gewaltsame Interventionen gab, Preise festlegen. Und drittens die Reinvestition von Kapital, dass man das, was man verdient hat als Kapitaleigner, nicht jetzt einfach in Luxuskonsum baut oder wie Dagobert Duck da irgendwie so ein Schwimmbecken aushebt und da seine Dollars sammelt und ab und zu ein Bad in den Dollars nimmt, sondern dass man es reinvestiert. Das ist sozusagen das so eine Art einmal eins des Kapitalismus. Und dieses Prinzip, gerade weil es auf Privatbesitz beruht, ist nicht besonders nachhaltig, ist nicht besonders zukunftsorientiert. Wenn man den ehrbaren Kaufmann nimmt, der immer noch sozusagen weiß, dass die Leute, mit denen er Handel treiben will, auch bei der Stange bleiben müssen, nicht sich übertölpelt fühlen dürfen, weil sie sonst einfach den Anbieter wechseln. Das ist etwas, was aus dieser sehr schnelllebigen, überhaupt nicht nachhaltigen Wirtschaft, wie wir sie jetzt auch in den 80er, 90er Jahren erlebt haben, vollkommen rausgegangen ist. Und es muss sozusagen durch äußeren Druck wieder hineingeführt werden. Manche haben mir vorgeworfen, ich wäre viel zu optimistisch mit meinem und würde viel zu freundlich mit dem Kapitalismus umgehen. Finde ich jetzt auch eine sehr moralische Kritik, die ich mir nicht so anziehen würde. Ich habe natürlich meine politischen Vorstellungen und auch meine Vorstellungen davon, was ich gut und was ich schlecht finde. Also insofern schon auch eine moralische Unternehmerin. Aber ich bin auch realistisch und analytisch und denke, das ist das System, was wir haben, mit dem wir weiterleben werden. Es gibt keine Alternative und deshalb müssen wir immer wieder dieses System herausfordern und verbessern und verändern.
Ich finde auch, dass Optimismus die einzige realistische Möglichkeit ist, viele Menschen mitzunehmen. Vielen Dank, Frau Frevert. Ein Applaus.